Amen, liebe Gemeinde. Schönen guten Morgen, auch von mir. Morgen. Moin, wie in der Schulklasse hier. ja, richtig schön, ey. Das war so ein starker Moment, oder? Also, boah, ich fand das so stark. Einfach, ich liebe es, ey, wenn Kinder das Licht der Welt erblicken und sie in so eine starke Gemeindefamilie hineingeboren werden. Und ja, es braucht ein ganzes Dorf, um aus einem Kind wirklich jemand zu machen, der nachher die Welt verändert. Und ich bin so glücklich, dass wir hier so eine Gemeindefamilie haben, wo das möglich ist, wo so viele starke Kinder sind mit so einem starken Erbe. Und ich freue mich, wenn die mal richtig, ja, einfach die Welt rocken werden. Das ist so, ich habe so ein Vorgefühl. Kennt ihr das so? Einfach so ein Vorgefühl, wo du denkst, boah, wenn die das ergreifen, was auf ihrem Leben liegt, boah, das ist so heftig. Deswegen, ich bin überwältigt. Das wird richtig, richtig stark. Und dafür gibt es Kirche. Dafür gibt es diesen Ort. Dafür gibt es einfach, dass wir als Gemeinde Gottes zusammenkommen. Papa im Himmel. Ein Papa, der uns eint und wo wir wissen dürfen, dass wir Gemeindefamilie sind. Und wir sind in dieser unglaublich starken Reihe zurück zum Anfang mit Jesus Kirche bauen. Und wir wollen uns anschauen, wie hat Jesus Kirche sich gedacht? Und ja, die Lena, die hat eine coole Folie gezeigt, mit wo sie Kirche nochmal einmal kurz erklärt hat, wo sie darauf eingegangen ist, dass Kirche heißt, dem Herrn gehören. Gottes Haus, ein Haus, was dem Herrn gehört. Amen. Wir sind ein Haus, was dem Herrn gehört. Es gehört nicht irgendeinem Leiter, irgendeinem Menschen, sondern es gehört dem Herrn. Und wir bauen auf seinem Eckstein, haben wir gehört. Er ist der die Grundlage legt. Er ist der, an dem wir uns ausrichten. Er ist den, an dem wir uns stößen können oder an dem wir auferbaut werden. Und ja, Kirche soll genau das sein. Und ich liebe diese Stelle, es ist eine meiner Lieblingsstellen, Matthäus 16, Vers 18. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Christus baut diese Kirche. Es ist seine Kirche, es ist sein Zuhause, es ist der Ort, wo er wohnt, wenn seine Kinder zusammenkommen. Und das ist so stark, dass wir jetzt gerade mittendrin, ja, in dieser Reise sind, das noch mehr zu entdecken. Und wir wollen diese Kirche sein, die auf Christus gebaut ist. Unser Herz sehnt sich danach. Amen. Wir wollen nicht irgendwelche netten Veranstaltungen machen oder Gottesdienst, sondern wir wollen die Kirche sein, wie Christus sich das gedacht hat. Und wir machen heute weiter in der Reihe. Die nächsten drei Predigten werden sehr stark. Und ich sage euch, das Thema, was ich für heute auf dem Herzen habe, ist, glaube ich, ein Schlüsselthema für uns als Kirche, gerade als Elia-Gemeinde hier in Lage. Und ich spüre das sehr stark, wenn wir diese Lektion nicht lernen in unseren Herzen, wenn wir nicht diesen Weg gehen, dann geht es für uns in gewisser Weise nicht weiter. Und ich glaube, dass da ein Schatz für uns begraben liegt, der, wenn wir ihn bergen, sich so multipliziert, die Frucht, die Kraft, dass wir noch mehr sehen würden auf einem neuen Level, was wir vorher nicht gesehen haben. Und deswegen brennt dieses Thema in meinem Herzen und ich habe darüber auch schon geredet, aber heute will ich das nochmal intensiver aufgreifen. Und die nächsten drei Predigten werden um einen Text gehen. Der steht in Apostelgeschichte 2 und ab 42 bis zum Ende, aber ich versuche mal kurz zu skizzieren, was ist vorher passiert. Die Jugendlichen, was bisher geschah. Also, ne, wir sind in einer neuen Netflix-Serie und wir hören uns mal an, was ist vorher passiert. Jesus ist in den Himmel gefahren und hat gesagt, wartet in Jerusalem, ich werde meinen Beistand senden. Und die Kirche hat sich versammelt und ist immer wieder auch gewartet auf das Wirken des Herrn. Und sie waren in diesem Obergemach, in diesem Upper Room, in diesem Raum, wo sie auf Gott warteten. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Leben vielleicht in einem Raum bist, wo du gerade auf Gott wartest, dass er handelt, dass er Dinge verändert. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, das ist genau da auch passiert. Sie haben gewartet auf das Wirken, dass der Heilige Geist kommt, dieser Beistand, den Gott ihnen vorhergesagt hat, den Jesus ihnen vorhergesagt hat. Und sie warten dort und der Heilige Geist kommt in Kraft, dass Feuerzungen auf ihren Köpfen sind und dass sie wirklich in fremden Sprachen reden, was sie vorher noch nicht erlebt haben, dass sie Zeichen und Wunder sehen. Und Petrus, Also Predigt, diese abgefahrene Predigt, ich wünsche mir, das ist ein Wunsch auf meiner Bucketlist mit Jesus, auch einmal so eine Predigt zu predigen, dass 3000 Leute ihr Leben Jesus geben. Wow, einfach nur krass. Aber ein Fun Fact nebenbei ist auch ziemlich lustig. Er muss, bevor er die Predigt macht, er muss erklären, dass die Leute nicht besoffen sind. Also ziemlich lustig. Also irgendwas ist da mit ersten Wundern. Also wenn Jesus das erste Wunder Wasser in Wein verwandelt und wenn die Kirche geboren wird, dann muss er erstmal erklären, dass sie nicht betrunken waren. Und muss ja sagen, das ist so ein Painpoint für mich. Wisst ihr das? Ich mache mich mal ein bisschen nackig. Also als ich ganz frisch Autofahren gelernt habe, ja, da war ich mal im McDrive von McDonald's und ich bin da so reingefahren. Okay, ich gebe zu, ich bin nicht so akkurat gefahren. Aber die Dame am McDrive dachte ernsthaft, dass ich besoffen bin wegen meinem Auge. Ne? Also, und da gibt es so eine oder andere Situation. Deswegen, ich fühle das, aber ich hoffe, das ist mal aus einem anderen Motiv so. Aber weiter im Text. Also diese Geschichte ist passiert, also und Petrus predigt diese krasse Geschichte mit den 3000 Menschen, die sich für Jesus bekehren und Kirche wird greifbar. Ey, was würden wir machen, wenn auf einmal sich 3000 Leute bekehren? Kämen wir damit klar, Alter? So, das ist so heftig. Ich wünsche mir das, aber können wir den Segen handeln? Also ich wünsche mir, dass wir eine Kirche wären, die das kann. Und da startet jetzt der Text, in den wir reingehen. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie eine große Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es ihnen irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder etwas anderes, anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zum gemeinsamen Mahlzeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Amen. Der Text ist krass, oder? Also erstmal so viele Zeichen und Wunder passieren. Die Gemeinde Gottes wuchs jeden Tag und viele Menschen wurden errettet. Was für Auswirkungen, oder? Einfach nur krass. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, dass die ganze Nation errettet wird. Das ist das, wofür, ja, was Gott uns als Auftrag dargelassen hat. Und die Gemeinde erlebt das pur. Sie erlebt, wie Gott das wahrmacht, was er vorhergesagt hat. Und ich weiß nicht, wer von euch will das sehen? Also wer hat Sehnsucht, das zu sehen? Wer hat Sehnsucht, wirklich das zu sehen? Mein Herz brennt dafür. Und ich glaube, dass am Ende dass Kirche die Antwort ist auf die Fragen dieser Zeit. Und wenn wir das nicht sind, müssen wir unser Verhalten verändern, damit wir es sind. Unser Herzenshaltung, unser Verhalten, unseren Lebensumstand, all das dürfen wir verändern, damit wir es mehr und mehr werden. Und ich weiß, das ist kein 0- oder 1-Prozess, wo entweder bist du es oder nicht, wir sind auf der Reise gemeinsam. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir die Dinge sehen wollen, die erste Kirche gesehen hat, dann müssen wir die Dinge tun, die erste Kirche getan hat. Amen. Und wenn wir das alle sehen wollen, dann wollen wir in dem wandeln, was sie getan haben. Und das ist so simpel erklärt, wo du denkst, boah, warte schon dabei. Aber sie waren einmütig, also sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, also Lehrer. Einmal kurz die Folie dafür. Dann die enge Gemeinschaft und sie feierten das Abendmahl regelmäßig und sie waren einmütig im Gebet. Das sind die vier, ich würde es mal sagen, die vier Säulen, wo die Kirche, was sie einfach regelmäßig getan haben, wo sie in dem sie waren. Und ich glaube, es geht nicht allein um eine Tat, sondern es geht um eine Haltung, die dahinter hängt. Ein lernbereites Herz, was dabei ist, sich zu unterweisen zu lassen und sich einfach zu entwickeln und in Gottes Ebenbild verwandelt zu werden. Dann eine Gemeinschaft, es zuzulassen, dass Gott dich einflobt in ein größeres Ganzes, wo es nicht nur um dich selber geht, Individualismus ist gerade voll im Trend, sondern wo es um etwas Größeres ist, wo es um etwas Größeres geht als dich selbst. Dann das Abendmahl, das regelmäßig wirklich sich daran zu erinnern, dass wir wirklich erkauft sind mit teurem Blut, dass Jesus sein Leben hingegeben hat und dass wir sind, was wir sind und annehmen können, was wir annehmen, wegen ihm allein. Und das Gebet, wo man wirklich damit rechnet, dass Gott handelt, dass er tut und dass er sich bewegt. Und wir werden die nächsten Predigten intensiv über den Text reden. Aber ich habe ein Thema von hier rausgenommen, worüber ich heute intensiver reden will. Und das ist das Thema Gemeinschaft. Das Wort, was hier an der Stelle steht für Gemeinschaft, heißt Koinonia. Und Gemeinschaft, das ist so ein nettes Wort, wir kommen zusammen, wir essen ein bisschen was, aber nein, dieses Wort ist so stark, was es im Urtext bedeutet. Weil es heißt so viel mehr als einfach nur, wir sitzen nett an einem Tisch zusammen. Nein, es heißt so viel wie die Gemeinschaft der Heiligen. Ich teile mein Leben mit dir. Du bist Teil meines Lebens. Du bist Teil meines Herzens. Ich teile auch die Dinge, die in meinem Leben sind. Es wird manchmal übersetzt, sogar 2. Korinther 8,3 mit dienen. Es wird übersetzt, Römer 15, Vers 26 mit geben. Es wird übersetzt mit 2. Korinther 13, 13 sogar, ich habe Anteil an den Leiden Christi. Auch eine heftige Übersetzung. Auch dasselbe Wort Koinonia. Oder es wird auch mit Abendmahl übersetzt, 1. Korinther 10, 16, wo es steht, dass ich Anteil habe auch am Sieg Christi. Also Koinonia, manchmal auch abgeleitet Kommunion, also Abendmahl. Also da gibt es viele Verflechtungen. Warum erzähle ich das? Damit wir ein breiteres Bild davon bekommen, was bedeutet Koinonia in dem Fall. Gemeinschaft, was bedeutet Gemeinschaft in dem Fall? Es ist nicht nur ein nettes Zusammensitzen, sondern es ist ein tieferes, inneres Verflechten der Herzen. Und keine Angst, wir machen jetzt keinen Aufruf, dass ihr alle eure Häuser verkauft und in die Kirche spendet. Also können wir gern machen, aber dazu fällt mir ein guter Witz ein. Fragt der Pfarrer, ein Bankkaufmann fragt den Pfarrer, ey, wenn ich 25.000 Euro in die Kirche gebe, werde ich dann errettet? Dann sagt der Pfarrer, ich weiß es nicht, aber wir können es mal probieren. Und dasselbe denke ich jetzt auch über das Grundstück verkaufen. Ich weiß es nicht, aber probiert es mal aus. Also, vielleicht erlebt ihr die Hand Gottes richtig kraftvoll auf eurem Leben, wenn ihr alle euren Besitz verkauft und in die Kirche gibt. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es probieren. Wir haben nämlich noch 500.000 offen. Spaß beiseite. Genau. Also es war schon eine heftige Gemeinschaft, oder? Also die haben alles, was sie haben, verkauft. Und dazu fordert dich hier niemand auf, aber es macht deutlich, wie heftig diese Einheit gelebt wurde, oder? Und deswegen geht es bei Koinonia, geht es um mehr als einfach nur einen netten Abend zusammen und ich lade dich mal gerade ein, es geht darum, dass du dein Leben teilst und jemand Platz in deinem Herzen finden darf. Also jemand darf da wirklich eingepflanzt sein. Wisst ihr, nichts kann wachsen, wenn es nicht gepflanzt ist. Also nichts, wenn du willst große Früchte sehen, du willst die Wunder Gottes sehen, du willst, dass Tausende sich bekehren, du musst gepflanzt sein. Du musst an einem Ort tief verwurzelt sein. Und das liebe ich so sehr, weil Gott macht hier nicht eine neue Idee, die es noch nie gab, sondern die Idee gab es von Anfang an. Und wir gehen zurück zum Garten Eden, 1. Mose, Kapitel 2. Und da wird ja die ganze, also Schöpfung ist da und die Schöpfungsgeschichte am Ende wird der Mensch geschaffen. Und Gott sagt, das ist sehr gut. Wisst ihr, wenn ihr ein Bild malt und ihr sagt, das ist sehr gut, und dann findet ihr heraus, Adam war allein oder der Mensch war allein und Gott sagt, boah, wir verbessern dieses sehr gut nochmal. Es wird noch ein Tucken besser. Und was macht er? Er schafft die Frau, also nimmt die Frau aus, genau, aus dem Mann raus. Also die Frau ist die Krone der Schöpfung. Ja. Tut mir leid, ich muss euch enttäuschen. Weil, was macht Jesus, was macht Gott in dem Moment? Er schafft die Frau und ja, ihr seid die Krone der Schöpfung, ihr seid um Weiten schöner als wir, aber er schafft Ehe, er schafft Familie in dem Moment. Er schafft die kleinste Einheit, die es gibt. Mann und Frau zusammen. Und er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Vermehrt euch. Es entsteht Familie. Das heißt, die Krone der Schöpfung war nicht nur die Frau, die Krone der Schöpfung war Familie. War dieser enge Raum, wo Frucht entstehen kann. Weil Gott liebt es, sich auszugießen mit Segen, aber er will nicht Perlen vor die Säue werfen. Und wenn er einen Raum schaffen will, wo Frucht entstehen soll, dann will er auch, dass diese Frucht vernünftig gehandelt wird. Dass wir gut damit umgehen. Und wenn er diese Zeichen und Wunder tun will, wenn er diese Leute bekehren will, dann will er, dass das in einem Raum passiert, wo sie das handeln können. Und wo die Frucht nicht auf den Boden fällt und verdirbt, sondern wo sie ein Raum, wo sie geschmeckt wird, wo wir es erleben. Und Familie ist das Gewächshaus, wo Erweckung entstehen kann. Familie ist dieses Gewächshaus, dieses Haus, dieses Ding, dieses überliegende Etwas, wo ein Raum entstehen kann, wo echt starke Früchte entstehen können. Wo Transformation von Leben ist, wo wirklich ja, Gott seinen Geist, seinen Segen ausgießen will und er sicher sein kann, dass das wirklich in guten Händen ist. Und deswegen, Frucht entsteht durch Intimität, durch tiefes Einswerden, durch tiefes inneres Zusammenkommen. Das ist biologisch so, aber das ist auch seelisch so und das ist auch geistig so. Und deswegen dieses Prinzip von Koinonia, von tiefer, enger, intensiver Gemeinschaft, die ist nicht in erster Linie eine Veranstaltung, die wir machen, sondern es ist ein tiefes Verflechten der Herzen. Und deswegen, das ist nicht eine neue Idee, die Gott sich da überlegt hat, sondern Gottes Idee für echtes Wachstum, Gottes Idee, wo Erweckung Platz nehmen kann, wo es nicht zerrinnt aus den Händen, das ist der Ort von Familie. Das ist ein Haus, die zusammenkommen und sagen, wir treffen uns unter einem Papa und einem Papi. Das ist der Boss, das ist der König, das ist der, der das Haus regiert. Und wir alle sind Kinder eines Höchsten. Und Gottes Art, den Auftrag zu erfüllen, ist nicht über alle möglichen Veranstaltungen. Gottes Art, den Auftrag zu erfüllen, ist über Familie. Und wir als Gemeinde sind nicht ein Haufen Jünger, die sich überlegen, den Auftrag Gottes zu erfüllen und wir wollen dabei irgendwie familiär sein, sondern wir sind eine Familie mit einem Auftrag. Und das ist ein essentieller Unterschied. Das ist unsere Identität. Das ist das, was wir in der Tiefste unseres Seins sind. Und ich weiß, Familie ist ein Wort, was tief belegt ist und nicht alle haben positive Erlebnisse damit, aber wir wollen zurückgehen zu dem ursprünglichen Gedanken, wie Gott sich das überlegt hat. Und ich möchte da einmal ein bisschen tiefer reingehen, weil jetzt könnte ich über alles Mögliche predigen, was mit Familie zu tun hat und wie wir zusammenleben können. Aber ein Punkt, der ist mir heute besonders wichtig, weil ich glaube, das ist dieser Punkt. Wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann hat Gott echt nochmal eine echt krasse Tür für uns auf. Und da steht Apostelgeschichte 2 am Ende, 46 und 47. Und ich lese es einmal vor. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude, mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und es gibt dieses Prinzip von Tempel und Häusern. Und Wir als Gemeinde befinden uns gerade in einer Schwelle, in der Veränderung einer Kultur, was Familie bedeutet. Es gibt ein Moment, wo du, ich sag mal, Familie gründest und du bist unter, wir haben drei Kinder, aber es gibt den Moment, wo wir dann in die Großfamilie gehen und wo wir Großeltern werden und wo das breiter wird und größer wird. Und wir mit unseren knapp 600 Mitgliedern, wir sind schon in einer Art Großfamilie geworden. Und diese Veränderung der Kultur heißt, wie sieht Familie jetzt aus? Familie hat je nach Season, je nach Zeit ein anderes Gesicht. Und hier war das schon damals so, dass die 3000 Mann haben sich bekehrt. Also die können sich nicht gerade alle kennen und tief miteinander verbunden sein. Aber ich glaube, es gibt zwei Bereiche bei Familie, jetzt auch bei uns gesprochen. Der Tempel, die Großfamilie und die Häuser, die Kleinfamilie. Und der Tempel, also eine Kirche, die nach außen hin größer wird, muss nach innen hin kleiner werden. Lass das nochmal ein bisschen sagen. Eine Kirche, die nach außen hin größer wird, wir werden nach Nummern größer, muss nach innen hin kleiner werden. Und das ist dieses Prinzip von Tempel und Häusern, weil der Tempel ist ein Ort, und ich will da jetzt ein bisschen darauf eingehen, der Tempel ist ein Ort der Öffentlichkeit, ein Ort, wo wir gemeinsam zusammenkommen, ein Ort der Einheit, wo wir eine Sache vorantreiben, ein Ort des Einflusses, weil eine gewisse Größe an Gruppe an Leuten hat einen gewissen Schub, hat eine Kraft, was zu bewegen in der Stadt. Ein Raum, wo wir öffentlich sind. Der Tempel war mitten in der Stadt. Die Leute kamen von außen, hörten das Evangelium oder wurden auch Diskussionen geführt. Und das ist hier das, wenn wir uns hier treffen. Es ist ein Ausdruck. Es geht um Großfamilie. Das kann verschieden aussehen. Aber hier zum Beispiel sind das unsere Sonntaggottesdienste. Und ich sage dir, das hat seine Kraft für sich. Und wenn du das nicht hast, dann bist du nicht diese gesellschaftsrelevante Kirche, die diese Stadt verändert, die wir sein wollen, weil das unser Auftrag ist. Aber wenn du nur das hast, also wenn du nur Tempel hast, dann wächst in dir, hat das Potenzial, in dir ein kulturelles Christentum zu wachsen, wo es nett ist, zur Kirche zu gehen, Veranstaltung für Veranstaltung, und du kommst hier rein, du hörst dir das an, findest ein paar nette Gedanken, aber es verändert dein Leben nicht wirklich. Und du bist in guten Traditionen, du bist hier eingebettet in einer Community, aber wer ist da, der dein Leben tief, tief bewegt und wer ist der, der dir beim Umzug hilft? Ganz einfach gefragt, ganz praktisch. Und ich glaube, das ist so wichtig. Dieser Ort hat einen sehr wichtigen Punkt. Aber wenn du nur das hast, dann ist das geprägt von Meckern und Jubeln. Das ist geprägt von, ich setze mich hier hin, esse Popcorn und gucke mir das Ganze hier an. Und ich bin nicht Teil davon und bewege das mit. Kann sein, muss nicht. Ich will das nicht pauschalisieren, aber grundtendenziell kann es so sein. Und deswegen brauchen wir beides. Aber der Tempel an und für sich hat eine Kraft und ich liebe diese Kraft. Weil ich glaube, Kirche muss immer dafür da sein, die Stadt mit dem Himmel zu verbinden. Und mein Klassenkamerad damals im Abitur, der sagte, hey, Stavros, so hieß er, geiler Name. Wer hätte es gedacht, er ist Grieche. Wenn du das hörst und dich bekehrt hast. Er sagte, ich habe ihn gefragt, warum bist du im Schützenverein? Er sagte, ja, damit wir uns Aufträge zuspielen, weil sein Vater selbstständig war und die waren dann so connected, dass sie sich gegenseitig geholfen haben in ihrem Leben. Und ich glaube, Tempel kann dieser Ort sein, wo wir uns gegenseitig pushen. Aber wenn du von Tempel Jüngerschaft erwartest, dann wirst du enttäuscht werden. Und deswegen dafür ist das Haus da. Diese kleine, enge Familie. das, was Nelly erzählt hat, ihr Zeugnis mit ihrem Hauskreis. Hauskreis ist eine Möglichkeit, nicht die einzige, aber eine Möglichkeit der Kleinfamilie, wo du tief und eng verbunden bist, wo jemand mit dir redet. Was bewegt dich gerade? Was sind die Themen, die dein Herz Gott gerade anstößt, der dich erinnert, ey, du wolltest doch, der dich pusht, der dich im Glauben trägt, der mit dir weint, der mit dir lacht, der einfach dieser intime Ort, wo Leute dich im Herzen tragen. Und da brechen wir das Brot, da kommen wir zusammen, wir erinnern uns an die Kraft, die Christus in unserem persönlichen Leben bewegt hat. Aber wenn du nur Häuser hast, dann ist das Problem oft auch das, dass du nicht diesen Impact in der Gesellschaft hast. Dass du nicht Leute, die zum Beispiel nur Hauskreise haben, schicken ihre Kinder meist in die Nachwuchsbereiche der anderen Kirchen um sie herum, weil sie wissen um die Kraft dessen, dass wir Synergien nutzen und Impact auf unsere neue Generation ausüben. Deswegen, ich will diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ich will den Wert von jedem Einzelnen hochhalten. Und dass du einen Platz brauchst in beidem. Du brauchst einen Platz im Tempel und du brauchst einen Platz in den Häusern. Du brauchst einen Ort, wo jemand dich tief im Herzen bewegt und dich trägt und dich pusht. Aber du brauchst auch einen Ort, wo du dich einfügst in ein größeres Ganzes und die Welt veränderst. Und deswegen nicht das entweder oder, sondern das sowohl als auch. Wir brauchen beides. Und als ich mich bekehrt habe, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, hatte ich zum Glück eine richtig coole Teenie-Arbeit. Und wir waren zusammen mit Jungs und wir waren so eng miteinander, dass wir über alles geredet, über unsere Struggles, über die Dinge, die uns wehtun, über die Dinge, wo wir Gebet brauchen. Und ich habe gemerkt, boah, wir sind als Christen, ich habe persönlich in meinem Glaubensleben so einen starken Schub durch diese Gruppe gemacht, weil sie hinterfragt hat, wie ich denke, weil sie mich tief berührt hat, weil sie mir andere Impulse gegeben haben, die mich echt weitergebracht haben. Und danach hatte ich einen Mentor, und der hat mich reingenommen in eine Truppe von Männern, die hatten das Anliegen, die haben gesagt, in der Kirche sind die Leute zwischen 35 und 45, die sind verschwunden, weil sie beschäftigt sind mit Karriere, mit Haus und mit was weiß ich alles. Und die haben gesagt, wir wollen nicht so sein, wir treffen uns, wir wollen Glauben aktiv leben. Und die haben sich auch komplett nackig gemacht. Die haben erzählt mit ihren Struggles, was sie bewegt. Und ich habe so gemerkt, wie wichtig mir das war, weil es mich so im Herzen gepusht hat, zuzulassen, dass mein Charakter wächst, dass ich wirklich wachse im Innen und nicht nur im Außen. Und deswegen dieser Ort der Häuser ist so wichtig. Und ich glaube, um gesund zu sein, brauchst du, ich mache mal vier Dimensionen, du brauchst Häuser und Tempel, aber du brauchst genauso Input und Output. Weil wenn du nur da bist, um Input zu bekommen, dann bist du vielleicht wie das tote Meer. Der super fruchtbarer Jordan fließt da rein, aber all die Mineralien, die verstopfen das Ding und nichts fließt raus. Ich glaube, als Christen sind wir gesetzt, gesegnet zu sein, um zu segnen. Deswegen, du brauchst einen Ort, wo du empfängst, aber du brauchst genauso einen Ort, wo du gibst. Beides muss fließen, sowohl im Tempel als auch in den Häusern. Wenn du das in der Balance hinkriegst, dann glaube ich, das ist ein Ökosystem des Wachstums, der uns es ermöglicht, 3000 Bekehrungen zu verkraften. Ja, ich bin jetzt mal kühn. Ja, Gott, du hast gehört. Und das ist schön theoretisch. Und Johannes, du kannst gerne nach vorne schon kommen. Aber jetzt wird es ganz, ganz persönlich für dich. Ich will uns jetzt eine Minute geben und ich mach mal die Folie mit den Kreisen drauf. Wisst ihr, es gibt so ganz natürliche Beziehungskreise. Jeder hat das. Natürlich oder also bewusst oder unbewusst. Du hast einen ganz intimen Rahmen, wo du ganz enge Leute reinlässt, enge Freunde, Familie. Und dann gibt es einen weiteren Rahmen, erweiterte Familie und Freunde und Und so geht das weiter. Ihr kennt das Prinzip. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Es gibt Leute, die sind ganz eng in deinem Herzen und es gibt Leute, die sind ganz weiter. Und das ist auch okay so. Aber ich frage dich jetzt ganz persönlich, für dich, wo hast du Leute in den ersten zwei Ebenen in deinem Leben, der dich im Glauben krass pusht? Wo du sagst, wo du selbst sein kannst, wo du es zulässt, dass jemand in dein Leben reinsteckt, dich korrigieren kann. Und jetzt kommt noch ein zweiter wichtiger Punkt und ihr macht das regelmäßig. Das ist, überleg mal, jetzt vier Fragen, ich meine, das ist viel, es wird eher eine Frage bei euch hängen bleiben, wo Gott euch vielleicht anrührt. Aber wo hast du Input in der Kleinfamilie und wo hast du Output in deiner Kleinfamilie? Wo investierst du in jemand anderen? Wo bist du derjenige, der sagt, ich bin dafür da, dass jemand anders groß wird, dass jemand anders wächst? Und genauso auch im Tempel. Wo bist du derjenige, der empfängt, wo du sagst, boah, das gibt mir richtig viel? Die Predigt, der Lobpreis, das Kaffeetrinken, die Community, was auch immer, der Saunaabend. Und wo bist du derjenige, der gibt? Weil ich glaube, wir brauchen dieses gesunde Ökosystem, wo es nicht nur reinfließt, wo es rausfließt. Es gibt die zwei Seiten vom Pferd. Du kannst nur malochen und kannst immer nur dienen für Jesus. Und das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Weil wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Wir lieben aus einem überfließenden Becher. Aber du kannst genauso gut wie das Tote Meer sein. Du kannst alles in dich aufnehmen und dich nicht bewegen. Und das wird dich genauso unglücklich machen. Deswegen die Frage ist für dich ganz persönlich, und das ist übergreifend, wo im Tempel empfange ich und wo im Tempel gebe ich? Und wo in den Häusern empfange ich und wo in den Häusern gebe ich? In der kleinen Familie. Habe ich diese kleine Familie? Weiß ich nicht. Stell dir diese Fragen. Du darfst jetzt gerne dir eine Minute Zeit nehmen, um das in deinem Herzen zu bewegen. Weil ich glaube an die Kraft von Tempel und Häusern. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt unser Herzen berührst und dass du uns wirklich erinnerst an die Kraft von Koinonia. Rühre unser Herzen an und offenbar du uns, wo wir Veränderungen brauchen. Wisst ihr, dass diese Predigt kann nur etwas anstoßen in dir. Du brauchst ein Haus, wo du gepflanzt bist und wo das wachsen kann. Und ich will eine letzte Folie mal zeigen. Das sind einfach eine Statistik aus dem letzten Jahr von uns als Gemeinde. Wir haben ca. 600 Mitglieder und wir hatten ungefähr 50 Täuflinge. Das ist eine echt starke Zahl. Das sind alles Leute, die sich im letzten Jahr hier taufen lassen haben. Und all diese Leute brauchen ein Zuhause. Sie brauchen Koinonia. Sie brauchen ein Netz, wo sie aufgefangen sind. Wo sie wissen dürfen, hier sind sie zu Hause. Hier darf ich wachsen. Hier erlebe ich Jüngerschaft. Hier erlebe ich es, dass ich Transformation erlebe. Und ich will meinen Fokus auf die Häuser legen, weil ich glaube, wir als Gemeinde brauchen einen Schub bei den Häusern, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir uns in den intimen Gemeinschaften treffen und wirklich in Jüngerschaft wachsen. Und vor anderthalb Jahren, ich habe eine Vision gesehen für uns als Gemeinde. Das ist, ich habe gesehen, ein Riesennetz. Und wie Jesus uns sagt, so wie er zu Petrus das gesagt hat, zu einer sehr unpassenden Zeit, wo es Nacht war, oder wo es nicht Nacht war, und er sagt, wirf die Netze aus. Und es kamen Fische, dass die Netze sie nicht tragen konnten. Und die Frage an uns als Gemeinde ist, wollen wir diese Netze sein? Wollen wir diese Netze sein, die den Segen Gottes handeln will? Weil es gibt eine Statistik aus Amerika, die sagt, 60% der Leute, die sich bekehren, verlassen nach einem Jahr die Gemeinde, weil sie dann zurück in ihre alten Muster fallen. Das heißt, es braucht dieses Netz, wo wir sagen, hey, hier bist du zu Hause. Und wir als Gemeinde, wir tragen dieses Mandat, Familie zu sein, so stark, dass es, aber ich glaube, unser Gesicht muss sich verändern. Die Art, wie wir es leben, muss sich verändern. Und das ist der Switch, in dem wir uns gerade befinden. Und deswegen will ich uns aufrufen, dass wir uns hinterfragen, wo wir da in dem Ganzen stehen. Eine Sache, die ich zum Abschluss gerne machen will, weil ich glaube, wir sind gerufen, alle Kulturen zu jünger zu machen, alle Völker zu jünger zu machen. Und ich bin unglaublich glücklich, dass wir hier verschiedenste Kulturen hier zu Hause haben. Verschiedenste. Und dass wir nicht nur unter uns geblieben sind, was die Russlandsdeutschen gern machen, sondern dass wir es zulassen, dass alle Kulturen und wir hier dürfen alle Kulturen zu Hause sein. Amen. Wir sind ein Haus für alle Völker, alle Nationen. Amen. Und deswegen will ich am Abschluss gerne als Demonstration, dass wir sehen wollen, dass die Völker in dieses Haus kommen, würde ich gern alle Leute segnen, die hier, ich sag mal, vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Wenn du vor 10 Jahren hier nach Deutschland gekommen bist, dann darfst du gerne, wenn du Segen möchtest. Und ich will das als prophetische Handlung machen, weil ich will damit sagen, alle sind hier zu Hause. Deswegen komm gerne hier nach vorne, hier ungefähr, da wo Maxi Kosi ist. Komm gerne hier nach vorne, wenn du... Es sind keine hier. Das ist ein symbolischer Akt, wirklich von prophetischer Wirkung. Dass wir einfach uns als Gemeinde aufstellen und sagen, wir wollen dies zu Hause sein für die Nation. Wir wollen dies zu Hause sein. Und wir wollen uns nicht darin verwickeln, dass Kulturen sich anders leben und in die Konflikte, die sich daraus ergeben. Ja, auch in der Familie gibt es mal Konflikte. Das ist kein Beinbruch, weil wir finden unter dem Papa in Einheit zusammen. Deswegen, wenn du, dann stell dich hier hin und Gemeinde Gottes steht auf und lass uns sie segnen zum Abschluss als ein Akt davon, dass wir sagen, wir wollen ein Zuhause sein. Wir wollen ein Zuhause sein der Nation. Und wir wollen dieses Koinonia erleben in den Häusern und im Tempel. Und die Dinge tun, die erste Kirche getan hat, damit wir die Dinge sehen können, die erste Kirche gesehen hat. Okay. Lass uns sie einkreisen und sie segnen. Dann dürfen wir gerne in den Lobpreis gehen. Papa, wir sind dein Haus, wir sind deine Gemeinde. Du hast sie gebaut, du baust sie, Vater. Und wir wollen die Fische willkommen heißen. Wir wollen willkommen heißen, was immer du tun möchtest, das tu, Vater. Wir wollen uns vorbereiten, deine Segensmassen zu händeln. Wir wollen uns vorbereiten, das, was du an Flut schenken willst, Vater. Wir wollen diese Netze sein. Wir wollen uns knüpfen lassen in Einheit, in Koinonia. Und wir wollen es zulassen, dass unsere Herzen verflochten werden, damit du wirklich deinen Segen schenken kannst. Ich danke dir für die Nation. Ich danke dir dafür, dass wir berufen sind, wirklich ein Haus für die Nation zu sein. Hier willkommen zu sein. Wir heißen herzlich willkommen. Jede Nation, du bist hier zu Hause. Und wir wollen es zulassen, dass du das tun kannst, was du tun möchtest. Weil du bist gut und wir sind dein zu Hause, du wohnst hier, du thronst hier im Lobpreis deines Volkes. Amen.
Hey, vielen Dank für dein Interesse an unserem Podcast. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert und ermutigt hat. Such gerne unsere Website für weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten vor Ort und entdecke, wie du uns unterstützen kannst. Sei es durch Spenden oder durch das Teilen und Liken unseres Podcasts. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen. Gemeinsam bauen wir Kirche in Lippe. Hab einen gesegneten Tag.